sind in unserer Predigtserie Wie Jesus. Heute vierter Teil. Martin Langefeld hat letzten Sonntag hier gepredigt, wie Jesus betend. Ich davor, wie Jesus tanzend in der Wüste. Da haben sich manche gewundert über diesen Titel, aber ich habe es erklärt und ihr habt es hoffentlich verstanden. Und ich möchte heute in der Predigt heute anknüpfen an die beiden letzten. Thema heute, wie Jesus redend. Okay? Möchte kurz zwei Sätze sagen zu meiner letzten Predigt hier, wie Jesus tanzend in der Wüste. Um was ging es? Es ist diese Geschichte, als Jesus ganz am Anfang seines Wirkens in der Wüste war und dort versucht wurde vom Teufel. Und wir haben darüber nachgedacht, wie das ist, wie er diese Situation bewältigt hat. Ganz eng verbunden zu sein, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und auf diese Weise diese Prüfung nicht nur überstanden hat, sondern gut bewältigt hat. Und wir mit hineingenommen sind in dieses Miteinander, Vater, Sohn und Heiligen Geist, und es durch diese enge Verbindung uns durchbringen kann, durch manche Herausforderungen, in denen wir stehen. Da war so eine Grafik, sieht man eigentlich eindeutig, muss ich nichts mehr dazu erklären, oder was es darstellen soll. Ja. Ihr nickt höflich, da kein Mensch weiß es, ne? Also ihr könnt es ruhig sagen. Ja, es war Chaos, es war so diese Frage, wie ist dein Leben seither verlaufen? Ne? War es hier so ein ansteigender Ast oder ging es hoch und nieder und drunter oder hast du gut gestartet und dann ging es immer weiter runter? So sind wir ganz unterschiedlich unterwegs und es gibt ja ganz unterschiedliche Wegführungen. Ich glaube, ich hoffe, dass es wenige gibt, wo es nur bergab ging. Und ich glaube, es ist auch sehr unrealistisch zu sagen, es gibt Menschen, bei denen geht es nur aufwärts. Bei den meisten ist irgendwie so, da so, ne? Irgendwie hoch und runter und hoffentlich ansteigend. Dazu werde ich nachher noch was sagen. Und dann gab es dieses zweite Bild, wo wir gesehen haben, aha, okay, wie war es denn bei Jesus? Na, ganz hoch gestartet und dann ging es mal runter in die Versuchung. Ja, war eine schwierige Situation und da merken wir in solchen Abwärtsbewegungen, wie wir es häufig auch haben, herausfordernde Zeiten, das ist genau das, was Jesus erlebt hat. Deshalb können wir ihm nahe sein, deshalb kann er das auch gut verstehen und deshalb sind wir eng mit ihm verbunden. Okay, ganz kurz zusammengefasst, die Predigt vom letzten Mal, wenn du es ausführlicher haben willst, natürlich kannst du ja immer nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Ich möchte heute nahtlos weitermachen in diesem Markus-Evangelium. Das hat sich so entwickelt, so ergeben. Und euch die nächsten Verse einfach dort vorlesen. Ich habe nur noch die falsche Brille. Markus-Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und 15. Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 und 15. Nach der Gefangennahme von Johannes kam Jesus wieder nach Galiläa. Öffentlich sprach er von der alles verändernden guten Nachricht Gottes. Oder er verkündete die Freudenbotschaft Gottes. Das ist das, was wir in den Liedern gerade auch schon so besungen haben. Öffentlich sprach er von der alles verändernden guten Nachricht Gottes. Dabei sagte er, der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Die Gottesherrschaft ist ganz nah herbeigekommen. Deshalb ändert euer Leben und setzt euer Vertrauen auf die gute Nachricht von Gott. Glaubt, oder einer übersetzt, glaubt aufgrund der Freudenbotschaft. Wie Jesus redend. Das ist unser Thema heute. Ich will, um was geht es mir? Ich will, wie gesagt, die Predigt, die letzte Predigt verknüpfen mit diesem Bibelabschnitt heute. Ich werde mit euch nachdenken, was Jesus motiviert hat, das so zu sagen, wie er es gesagt hat. Und wir werden uns natürlich anschauen, was er gesagt hat. Und dann werden wir den Bogen schlagen zum Wie. Wie Jesus, na, was bedeutet das für uns heute? Das wird spannend. Eberhard Jung hat mich und einige andere ja gelehrt, das Was und das Wie klar zu unterscheiden. Ich versuche das heute mal, Eberhard, ich weiß nicht, ob du online dabei bist, aber kannst ja nachher mal sagen, ob das gelungen ist. Und alles, was ich heute nicht sagen werde zu diesem Abschnitt, wird Dirk Schütz am kommenden Sonntag sagen. Er wird nämlich zum gleichen Text noch einmal predigen. Wir haben diese Serie wieder oder diese Angewohnheit in unserer Gemeinde wieder aktiviert, dass wir zweimal hintereinander zum gleichen Text predigen. Ja, deshalb der Dirk nächsten Sonntag zum gleichen Text noch einmal. Also, was hat Jesus mit diesen wenigen Worten gesagt? Und ich möchte mal von der Seite angehen, was haben die Zuhörer denn damals verstanden? Es bleibt so manches im Dunkeln, der Bibeltext beginnt ja sehr abrupt. Wie lange ist denn her, dass Jesus getauft wurde? Und dann in der Wüste war? Sind es 3 Tage dazwischen oder 3 Jahre oder 3 Monate? Wir wissen es nicht. Anscheinend ist es nicht wichtig für Markus. Jesus erzählt oder spricht mit den Menschen von der alles verändernden guten Nachricht Gottes. Er verkündete die Freudenbotschaft Gottes. Dieser Tag hat der Welt ein anderes Gesicht gegeben. Sie wäre verloren, wenn nicht in seiner Geburt für alle Menschen das Heil aufgestrahlt wäre. Zum Heil der Welt ist dieser Mensch mit solchen Gaben erfüllt, dass er uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt ist. Alle Fehd hat nun ein Ende, alles wird er herrlich machen. Die Hoffnungen der Väter sind erfüllt. Unmöglich, dass je ein Größerer kommen könnte. Mit seiner Geburt beginnt eine neue Zeitrechnung. Das waren einige Sätze aus der Geburtsanzeige des Kaisers Augustus. Ihr habt wahrscheinlich alle schon überlegt, wo ist es jetzt am Bibeltext? Das wurde über Augustus so geschrieben, das war ein Evangelium, eine gute Nachricht. Dieser Tag hat der Welt ein anderes Gesicht gegeben. Sie wäre verloren, wenn nicht in seiner Geburt für alle Menschen das Heil aufgestrahlt wäre. Augustus. Dieses Evangelium wurde damals im ganzen Römischen Reich verkündet. Und das war nicht das einzige Evangelium, was über die Kaiser verkündigt wurde. Es gab da anscheinend sehr viele gute Nachrichten über diese Kaiser. Thronbesteigung, Regierungserklärungen, Erlasse, Kriegstaten, alles wurde als gute Nachricht, als Evangelium ins Land hinaus posaunt. Nichts ging vom Kaiserhof raus, was nicht permanent als Evangelium, als gute Nachricht angepriesen wurde. Die römischen Provinzen wurden von diesen Evangelien regelrecht überflutet und die Menschen waren es leid. Jeden Tag oder jede Woche ein neues Evangelium vom Kaiserhof zu hören. Und dann kommt Jesus. Die Gottesherrschaft ist ganz nahe herbeigekommen. Oder das Königreich Gottes. Naja, die Sache an sich war den Leuten damals bekannt. Regelmäßig wurde im jüdischen Gottesdienst gebetet, da heißt es dann in einer Stelle, er lasse herrschen oder richte her seine Königsherrschaft zu euren Lebzeiten und zu euren Tagen und zu Lebzeiten des ganzen Hauses Israel in Eile und Bälde. Er lasse herrschen seine Königsherrschaft in Eile und Bälde. Unzählige Male hat ein frommer Jude das gebetet. Und ebenso oft ist ihm der krasse Widerspruch deutlich geworden zwischen dem, was er gerade formuliert hat, was er gebetet hat und dem, was er in seinem Alltag erlebt hat. Da waren eben diese Römer. Und da war nichts von Königsherrschaft Gottes, sondern da war von oftmals schrecklicher römischer Besatzungsmacht sehr viel und sehr deutlich zu spüren. Unerträglich. Und sie flehten um die Auflösung dieser Dissonanz. Bald. Vielleicht hast du gerade auch an das Vaterunser gedacht. Dein Reich komme. Das genau meint das. Die Königsherrschaft soll kommen. Einen ganz interessanten Unterschied gibt es zum jüdischen Gebet. Die Juden beten das am Ende des Gebets und im Vater unser beten wir das gleich ganz am Anfang. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und alles andere dann in diesem Licht, unter Gottes Herrschaft in seinem Reich. So hat Jesus sein Wirken angefangen. Das waren die ersten Sätze, die er so öffentlich gesprochen hat. Das Evangelium, die Königsherrschaft Gottes, ist nah herbeigekommen. Und das zieht sich durch, das ist und das bleibt sein Thema. Das entfaltet sich immer mehr und es wird ja auch immer deutlicher, was das ganz konkret bedeutet. Natürlich haben die Menschen ganz am Anfang noch nicht gewusst, was das mit seiner Person zu tun hat, dass er selbst das Evangelium ist. Das hat er gesagt, aber dann im Lauf seines Lebens immer mehr auch mit seiner Person bestätigt. Heute wissen wir um seine Predigten, wir wissen um sein Leiden, wir wissen um sein Sterben und natürlich auch, Gott sei es gedankt, um seine Auferstehung. Jetzt fängt er an, das alles zu entfalten. Wo macht er das? War das strategisch gut durchdacht? Aus dieser Perspektive strategisch gedacht, voll daneben. Voll daneben. Wenn der Freudenbote kommt, so war es den Juden damals klar, so wird es Juda, also einem Stamm im Süden, zuerst verkündet. Das war offensichtlich, das war klar. Was macht Jesus? Er zieht in den Norden. Galiläa. Einer hat es so geschrieben, in einer für uns unfasslichen Gelassenheit geht Jesus dem klassischen Ort des Messias aus dem Weg und verschwindet in einem verheißungslosen Winkel, verbraucht Kraft und Zeit an Hinterwäldlern. Voll daneben, Galiläa. Ja, aus der Sicht der römischen Besatzungsmacht war das sehr ungeschickt, was Jesus da getan hat. In Galiläa stand nämlich auch die Wiege der aufständischen Zeloten. Das wusste man. Also die Galiläer, die sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deshalb heißt er später auch in seiner Anklageschrift an der Kreuzigung, da wurde jetzt dieses Detail aufgenommen, Jesus aus Galiläa. Er komme aus dieser Provinz, nicht gerade förderlich, mit den Zeloten in einem Atemzug genannt zu werden. Diese Freudenbotschaft Gottes, im hintersten Winkel angefangen, entwickelt sich im Lauf der Zeit. Es entfaltet sich. Der Grundton ist der gleiche. Gott hat jetzt begonnen, Freude auszuschütten. Freude auszuschütten. Ja, überlegt euch mal, was es bedeutet, wenn jemand predigt und will damit Freude ausschütten. Welch ein schönes Bild. Und damit hat er begonnen in diesem hinterwäldlerischen, verlassenen Galiläa. Strategisch voll daneben. Und bis heute schüttet er diese Freude aus durch die Verkündigung des Evangeliums. Ich hoffe, dass du heute etwas erlebst von der Freude des Evangeliums. Ob hier im Ulrichstadel, ob in Wuppertal oder in Heidelberg oder wo auch immer du zuschaust, in Neusäß. Dieses Evangelium ist eine Botschaft der Freude und sie ist genau richtig für dich. Das hat sich kein bisschen verändert, damals nicht und heute nicht. Um es vorwegzunehmen, du wirst herausgefordert, darauf zu reagieren. Das ist nicht nur eine Botschaft zum, naja, schauen wir mal, sondern das ist eine Botschaft, die eine Reaktion herausfordert von dir. Jesus gibt nicht nur eine Botschaft weiter und informiert, sondern er fordert gleichzeitig heraus. Das ist der zweite Teil dieses Abschnitts, darauf werde ich heute nicht besonders eingehen. Wir haben in Ottmarshausen, wo ich wohne, einen sehr netten und allermeist gut gelaunten Briefträger. Ja, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und er darf uns ja auch fast jeden Tag was bringen. Ja, manchmal stöhnt er ein klein wenig, wenn er die schweren Pakete schleppen darf, aber gut, er bringt uns treu und regelmäßig die Post. Zu den Inhalten. Ich habe den noch nie gefragt, ob der zu den Inhalten unserer Post irgendwie auch eine Beziehung hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel der liest. Mein Bruder war auch mal als Briefträger unterwegs und der hat gesagt, du glaubst gar nicht, was die Briefträger alles über dich wissen. Ja, wenn sie deine Post so, naja, schauen wir mal, ne, was der so alles kriegt. Man sieht ja schon, ne, welche Zeitschriften man kriegt und was da so ins Haus kommt. und so. Ne? Also man hat im Laufe der Zeit schon einen gewissen Einblick so in die Persönlichkeit und in die Herausforderung jedes Einzelnen. Ja, das kriegt der Briefträger schon mit. Ich weiß es gar nicht, ob den Briefträger überhaupt interessiert, was er uns bringt. Dafür wird er ja nicht bezahlt, dass er Interesse zeigt an den Briefen, sondern sein Job ist einfach, Briefe vom Postauto, also muss er vorher noch sortieren, vom Auto zu uns in den Briefkasten oder persönlich. Das ist sein Job. Mehr ist von ihm nicht gefordert. Der Briefträger heute ist nur so ein, sagen wir mal, ein Transportvehikel. Also ich mag den wirklich, das ist jetzt ein bisschen geringschätzig, aber es ist nicht wichtig, dass er über die Inhalte informiert ist. Der Bote damals war ganz eins mit der Botschaft. Also Bote und Botschaft konntest du gar nicht trennen. Ja, das können wir heute gar nicht mehr so richtig, weil wir es nicht mehr kennen. Aber der Bote, der etwas verkündet hat, und die Botschaft war wirklich eins. So wie Jesus. Das, was er verkündigt hat, hat er gelebt. Das war ganz seine Person. Und das lässt natürlich aufhorchen. Jetzt geht's los. Die Zeit ist erfüllt. Gab es irgendeinen Anlass? Gab es irgendeinen politischen Auslöser? Nein. Jesus beendet das Warten. Jesus verkündet die Freudenbotschaft Gottes. Das erinnert mich an einen wunderschönen Jubelruf aus dem Propheten Jesaja. Was für ein herrlicher Augenblick, heißt es da, Jesaja 52, Vers 7. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Ich sage es jetzt mal persönlich und autobiografisch, je älter ich werde, desto mehr begeistert mich diese Botschaft. Wisst ihr, wir könnten hier auch mal eine Gleichung aufmachen. Das ist die Begeisterung, die Hochachse, und das ist dein Lebensalter. Irgendwann hast du mal von dieser Botschaft gehört, vielleicht schon in relativ jungen Jahren. Und du warst total begeistert. So, die spannende Frage ist, wie hat sich das weiterentwickelt? Ist die Begeisterung geblieben? Oder gab es so einen kleinen Hype und dann ging es runter? Oder wie war's? Wie würdest du sagen, dass sich die Begeisterung für dieses Evangelium in deinem Leben entwickelt hat? Eine spannende Frage zum Nachdenken. Vielleicht hast du auch einen Stift in der Hand und hast keine Ahnung, weil du noch gar nie in deinem Leben persönlich mit dieser guten Nachricht, mit diesem Evangelium in Berührung gekommen bist und du gar nicht weißt, was das in deinem Leben bedeutet. Ich bitte dich, behalt den Stift in der Hand und forsche weiter nach und frag andere Menschen, frag mich oder frag wen auch immer, wo du den Eindruck hast, der hat schon mal eine Berührung gehabt mit diesem Jesus Christus in seinem Leben, der hat persönlich erkannt, was das Evangelium bedeutet. Und dann freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du den Stift in die Hand nehmen kannst und sagen, das Evangelium hat für mich Folgendes bewirkt. Keine Ahnung, vielleicht hier oder da oder ganz zaghaft am Anfang. Das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du mit dem Evangelium in Berührung gekommen bist und gemerkt hast, was dieses Evangelium von Jesus Christus mit deinem Leben zu tun hat. Und dann eben die Frage zu beantworten, für diejenigen, die es ja schon länger her ist, wie hat es sich entwickelt? Was löst diese Begeisterung in euch aus? Ich bin dankbar, keine Ahnung, am Anfang war das bei mir, ich bin ja auch schon als Kind mit dem Evangelium in Berührung gekommen, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Und als Kind habe ich ganz schlicht gebetet, ich möchte so glauben, wie meine Eltern auch glauben. Und ab diesem Zeitpunkt war das für mich klar, ich bin mit dem Evangelium in Berührung gekommen. Ja, und dann gab es Irrungen und Wirrungen, so hin und her. Ja, so ist vielleicht ein bisschen stark nach unten. Aber irgendwann, jetzt sagen wir mal hier, sind 50, ja, merke ich, es ging Stück für Stück nach oben. Nicht ohne Dellen, aber es geht nach oben. Die Begeisterung für das Evangelium in meinem Leben wächst. Das ist für mich ein Geschenk Gottes, ihr Lieben. Das habe ich nicht produziert. Das kann man sich auch nicht antrainieren oder sich bemühen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Und in Verbindung mit der Predigt vor 2 Wochen, die ich gehalten habe, sage ich, das ist für mich auch ein Ausdruck der Verbindung mit Gott. Ich hatte es ja vor 2 Wochen gesagt, ich habe neu mich entschlossen, mich verstärkt mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Das bedeutet nicht, also nicht professionell, weil ich jetzt mehr Predigten vorbereite, sondern ganz persönlich, und das ist ja das Entscheidende, sich persönlich dem Wort Gottes auszusetzen, einfach schlicht Bibel zu lesen. Ja, das erfordert ein bisschen Disziplin. Ja, aber man kann ja sich für manches entscheiden, für was man seinen Tag verbringt, mit was man seinen Tag verbringt, und ich habe beschlossen, ich möchte mehr mich mit Gottes Wort auseinandersetzen, weil ich in diesen Tanz, ich bleibe mal in diesem Bild, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist mich einreihen möchte und die Verbindung mit ihnen intensiver erleben möchte, damit ich auch durch die Wüstenzeiten besser durchkomme. Und ich kann es heute, 10.10.2021, sagen, ich erlebe den Segen Gottes. Die Begeisterung wächst. Die Vorfreude auf Life on Stage wächst. Ich bin ganz heiß, ja, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Ja, und ich wünschte so sehr, das ist wirklich mein tiefes Herzensanliegen, dass du sagen kannst, das ist bei mir genauso. Es muss nicht abgehen durch die Decke. Ja, aber dass du sagst, ja, ich bin schon vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren oder wie lange auch immer mit dem Evangelium in Berührung gekommen und es berührt mein Herz immer noch. Ich bin Jesus Christus immer noch dankbar, dass es so eine gute, eine Freudenbotschaft ist. Und ich danke allen, die daran beteiligt waren, mir diese Botschaft zu sagen. Was für ein Geschenk Gottes. Freude über diesen Frieden, über den ewigen Frieden. Freude über die Gnade Gottes, unverdient. Freude über den Segen Gottes. Über die Kraft Gottes. Ihr merkt, so langsam komme ich vom Was zum Wie. Ich frage mich, wie Jesus diese Freudenbotschaft verkündigt hat. Welches Adjektiv passt wohl am besten zu seiner Haltung? Wie hat er das verkündigt? Das wird uns an seltenen Stellen berichtet. War er genervt? Dachte, ach, mich steht, muss ich das denen auch noch sagen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber gut. War er gelangweilt? War er ärgerlich, weil sie Leute nicht hören wollten? Welches Adjektiv würde denn am besten passen? Wie hat Jesus das Evangelium verkündigt? Er war mit Sicherheit nicht emotionslos. Ich gehe davon aus, dass er selbst durchströmt war von der Freude und Liebe Gottes in seiner Person. Das ist was ganz anderes als so ein Dauergrinsen, so maskenhaft. Manche haben das so, ne, wenn du siehst, die sind immer am Grinsen. Das glaube ich denen nicht, dass es immer nur was zum Lachen gibt. So ist das Leben allermeist nicht. Aber wenn du von innen her erfüllt bist, dann wirkt sich das natürlich an deinem Äußeren irgendwann aus. Bei manchen, die freuen sich mehr so im Keller, ja, so ganz versteckt für sich, und bei anderen ist es offensichtlicher, da sind wir unterschiedlich. Aber eine tiefe innere Ergriffenheit, ein Berührtsein von der Liebe Gottes, vom Frieden Gottes, erfüllt, ausgegossen in unsere Herzen, ich glaube nicht, dass es irgendjemand kalt ist. Und wenn du merkst, naja, ganz am Anfang sind wir mal da oben gestartet und jetzt ist so Stück für Stück für Stück für Stück irgendwann immer weiter abgekühlt, dann bete und sage, Herr, damit bin ich nicht zufrieden, das ist nicht deine Absicht, dass es Stück für Stück irgendwann mal so eisklotzmäßig dann rauskommt. Dann bete und sage, erfülle mich neu mit dem Frieden, mit der Liebe, die du schenkst. Dirk Schütz und ich, wir haben uns als Pastoren gemeinsam Gedanken gemacht über diese Predigtserie. Und es ist uns wichtig, nicht verhalten zu predigen. Verhalte dich wie Jesus, dann passt alles. Rede wie Jesus, dann ist alles okay. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Da kann was ganz Entscheidendes fehlen. Das kann nämlich dann sehr schnell zum Aktionismus werden. Im schlimmsten Fall zur frommen Show. Innen hohl und leer. Du kannst dir manch gute Tipps auf Schulungen und Seminaren aneignen, wie du zum Beispiel mit anderen über den Glauben reden kannst. Das sind super Schulungen. Ich besuche gerade selber eine im Rahmen der Vorbereitung für Life on Stage. Wir haben nächsten Freitag die letzte Einheit. Ja, gute Hinweise. Ich habe selber solche Schulungen schon gehalten, auch in Corona-Zeiten, online für die Jugend hier in Augsburg haben wir das gemacht. Sehr interessant, sehr gut und sicherlich auch vielen eine große Hilfe. Aber nicht alles. Ich stelle mal eine Verbindung her zur Predigt von Martin Langefeld vom vergangenen Sonntag. Wie Jesus betend. Wenn Beten zur Herzenssache wird, so wie bei Jesus. Einige von euch beten seit einigen Wochen ganz konkret für Menschen in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, dass sie auch durch Life on Stage zu einer Berührung kommen mit Jesus Christus. Manche haben, wie ich, solche Armbänder hier dran, wo so Sterne da drauf sind, ne? 3 Sterne für 3 Personen, wir nennen sie die VIPs, die Very Important Persons, für die wir beten, ne? Wird man immer wieder daran erinnert. Andere haben jeden Tag so ein Handy-Klingelton, bei mir klingelt das Handy jeden Tag um 9.09 Uhr, dass ich erinnert werde, an diese Menschen zu beten, ja, dass man so eine kleine Hilfestellung einfach hat. Was uns miteinander verbindet, die wir uns da committed haben, ist, dass wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen in Berührung kommen mit dem Evangelium und sie die Freudenbotschaft Gottes ganz persönlich erleben. Bisher betet jeder so für sich. Na, manchmal entdeckt man einen, ach, der hat auch so ein Armband und so, na, schön, das ist immer so, haben wir ein gemeinsames Thema. Ab heute will ich das gern noch sichtbarer machen und haben mir Folgendes überlegt. Inspiriert wurde ich da von Gabi und Markus Strohmeier von den Methodisten. Die haben vom Prinzip her das Gleiche gemacht. So, ich habe rote kleine Herzen besorgt. Das sind 1000 Stück in der Tüte. Das ist eine ganze Menge. Für jeden Menschen, für den du betest, jetzt in diesen Tagen, kannst du nachher so ein kleines Herz in diese Vase legen. Ich habe schon 3 reingelegt für die Menschen, für die ich bete. Und dann sehen wir, wenn man da reinschaut in den kommenden Wochen, ah, da liegen so viele Herzen drin. Du siehst nicht die Namen natürlich, für die gebetet wird, aber du siehst, das sind andere Leute in unserer Gemeinde, die beten auch für Menschen. Und ich finde es so ermutigend. Also ideal wäre es, wenn am Schluss, also wenn in wenigen Tagen, diese ganzen Herzen da drin wären. Und wir wüssten, in unserer Gemeinde wird für 1000 andere Menschen in unserer Stadt gebetet. Na, jetzt denkt ihr wieder, der Bitzer, der spinnt wieder. Ja. Aber was wäre das für eine Perspektive? Wir beten für andere Menschen, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich natürlich auch diese kleinen Herzen hier besorgt. Wenn du noch nicht gebetet hast und heute vielleicht zum ersten Mal davon hörst, mag es sein, dann kannst du es zum Anlass nehmen zu sagen, okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich möchte für 1, 2 oder 3 oder 5 Menschen beten, dass sie in den kommenden Wochen einfach mit Jesus in Berührung kommen und dass Life on Stage für sie wirklich eine ganz wertvolle persönliche Erfahrung wird und sie dann irgendwo hier ein Kreuz machen können. Ob das dann die Kinder sind, die ganz früh schon in Berührung kommen oder ob das jemand ist, der schon fast am Ende seines Lebens ist, völlig, völlig egal. Aber entscheidend ist, dass jeder hier ein Kreuz machen kann, weil er in Verbindung gekommen ist mit Jesus Christus. Diese Gebete selber werden dich verändern. Deine Sehnsucht wird wachsen, das, was passieren wird. Und du wirst mutiger. weil Jesus in dir wirkt und du enger mit ihm verbunden bist. Wer dauerhaft betet, ich behaupte das, wir können gerne über diese Aussage diskutieren, wer dauerhaft betet, kann nicht auf Distanz bleiben. Und das gilt für mich in beide Richtungen. Du betest und deine Beziehung zu Jesus wird enger. Geht, glaube ich, gar nicht anders. Ich kann nicht dauerhaft auf Distanz beten. Du lädst ihn ein, zu wirken in deinem Leben, durch dein Leben. Du betest und deine Beziehung zu anderen Menschen wird enger. Weil die Liebe Gottes dich drängt oder ermutigt oder beflügelt, ein starkes Wort. Deine Sehnsucht wächst, dass andere Menschen das erleben, was du erlebt hast. Was würde ich mich freuen, wenn diese drei Männer, bei mir sind es drei Männer, für die ich bete, in den kommenden Wochen ganz persönlich von dieser guten Nachricht berührt werden. Den Frieden Gottes persönlich erleben. Jesus Christus für mich geboren, gestorben und auferstanden. Beim letzten, ich stelle es mal runter, sonst fällt es noch runter. Beim letzten Live on Stage Kursabend wurden wir von Gabriel Hesler, der bei Live on Stage auch predigen wird, herausgefordert, bis jetzt kommende Woche einem anderen Menschen das Evangelium zu erklären. Du denkst als Pastor, ist ja easy peasy, ne, der kann ja ständig predigen und hat ja immer andere Menschen. Ich sage euch, sonntags predigen ist das eine. Werktags darüber sprechen ist das andere. Ich danke Gott für die Möglichkeit, vorgestern beim Feierabend bei mir zu Hause, manche von euch waren dabei, den Männern ein paar grundlegende Dinge des Evangeliums sagen zu können. Glaubt mir, das ist in der Vorbereitung regelmäßig ein Kampf. Und es ist nicht easy peasy. Und bis kurz vorher frage ich mich immer, kann ich das sagen oder mache ich mir jetzt hier gleich zum Affen? Ich zweifle oft, ob das so passt. Ich danke Gott, also ihr könnt nachher, die dabei waren, ihr könnt ja noch sagen, ob das gepasst hat oder für euch irgendwie Sinn gemacht hat. Ich danke Gott, dass ich in den letzten Tagen mutiger geworden bin und jetzt regelmäßig in meiner Tasche einen ganzen Stapel voll Einladungen dabei habe. Und ich denke, warum denn nicht, den Menschen diese Einladung zu geben? Letzte Woche war er auf der Zulassungsstelle. Die Mitarbeiterin hat natürlich so eine Einladung bekommen und sie schaut es an und sagt, wow, endlich wieder Musicals. Eine Frau da bei der Schilderzentrale, ne, die sah ein bisschen fertig aus, habe ich so eine Einladung gegeben. Vielleicht ist es genau eine von den Geschichten, die ihr Leben betrifft. Und sie sagt, ja, warum hat mir das nicht schon früher jemand gesagt? So wirst du zum Boten für diese gute Nachricht, für Menschen, die davon keine Ahnung haben, mit in unserer Stadt. Und ich habe wirklich große Sorge, dass es so viele Menschen nachher gibt, die sagen, ja, hätte ich doch nur gewusst, dass das gibt. Das hat mir keiner gesagt. Wir werden nachher noch weiter darüber sprechen. Das nur so als Vorgeschmack. Ich erlebe, keiner hat es bislang abgelegt. Mein Hausarzt, der hat sich's angeschaut. Der Zahnarzt, der fand es eigentlich auch ganz nett. Und seine Mitarbeiterin habe ich es auch gegeben. Ja, um euch nur mal so ein paar. Wir treffen jeden Tag so viele Leute. Persönliche Gespräch, persönliche Beziehung. Und dann bin ich immer gespannt, ob sich daraus auch ein Gespräch, ein tieferes Gespräch entwickelt. Weil ich eine Sehnsucht habe, dass Menschen erfüllt werden von diesem Evangelium. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede. Die Rettung ist da. Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Amen. Nimm wieder ein paar Augenblicke Zeit zum Nachdenken, zum Beten. Du kannst ja überlegen, wie du die Kurve hier zeichnen würdest für dein Leben. Und dann möchte ich beten und wir beten dann miteinander das Vaterunser. Von Herzen danke, lieber Vater. Danke, Jesus, für das Evangelium, diese gute Nachricht. Danke, Jesus, du bist das Evangelium. Danke, dass es bis zu uns gekommen ist, nach Augsburg. Danke, dass es weltweit unterwegs ist. Und du siehst, wie wir es erlebt haben persönlich, die wir schon kennen, die wir davon gehört haben, wie es uns damit geht. Ob es uns berührt oder ob es einfach nichts mehr auslöst in uns. Wirke du neu. Schenk neu deinen Heiligen Geist, der uns erfüllt. Du weißt um die Menschen, die noch nie mit dem Evangelium in Berührung kamen, auch in unserer Stadt, weil es ihnen noch nie jemand erklärt hat. Danke für viele Möglichkeiten. Danke für Gespräche und Begegnungen. Gib du die richtigen Worte. Wir sind Boten. Du bist die Botschaft. Danke, dass wir so zuversichtlich in die neue Woche gehen dürfen. In deinem Namen, in deinem Auftrag. Eng mit dir verbunden. Lass uns miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.